Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
Alright, Leute, ich begrüße euch herzlich, ganz, ganz herzlich zurück in unserem Podcast. Die erste Folge habt ihr schon gehört. Wir sind in die sechste Staffel mittlerweile gestartet und ich habe euch ja ein bisschen erzählt, wie die neue Struktur aussieht. Es wird natürlich trotzdem immer noch Gäste geben, neue Gäste, die ihr noch nicht kennt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass heute einer von diesen Gästen da ist. Und ich sage erstmal ein herzliches Hallo nach Dortmund an Lena Hausherr. Hallo Lena.
Hi, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie ist das zustande gekommen? Man swipet ja manchmal so, wenn man meistens irgendwo auf der Couch liegt oder so, durch den Feed. Und so war es bei dir auch, dass du irgendwie auf meinem Feed aufgeploppt bist. Und ich mir dachte so, ey, cool, schon mal gute Reels, guter Content, das ist schon mal sympathisch. Und dann dachte ich mir so, ich guck mal so ein bisschen rein, was du sonst noch so machst. Und fand ich total spannend. Denn, wie ihr alle wisst, ich habe natürlich auch ein bisschen Background mit, gerade was so Frauensport betrifft. Letztes Jahr war ich ja hier in Heidelberg im Basketball in der zweiten Bundesliga bei den Damen aktiv und ich finde das Thema einfach total spannend. Also nicht nur der Frauensport an sich, der ist auch spannend, aber natürlich auch die Protagonistin in dem Sport. Super cool und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen was über Lena erfahren. Lena, ich übergebe mal imaginär den Ball, werfe ich zu dir, den Pass und sag mal ein paar Takte zu dir. Was müssen wir über dich wissen hier?
Danke für den Ball, für den Pass. ich bin Lena, eigentlich Anna-Lena, aber keiner nennt mich so, ich höre nicht auf Anna. Ich bin 23 Jahre alt und spiele derzeit bei BVB Dortmund Handball in der ersten Bundesliga. Also es gibt halt eben auch Handball, nicht nur Fußball. Dazu studiere ich Psychologie an der Fernuni Hagen. Genau, das ist, würde ich jetzt so sagen, erstmal
alles, was man zu dir wissen muss, Lena.
Ja.
Cool, das ist, glaube ich, das. Ja, sorry. Ich glaube, ihr alle seid ein bisschen neugierig zu erfahren, vor allem wenn ihr aus dem Handball kommt. Natürlich ein paar spezifische Fragen, wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Das mit der Fernuni übrigens finde ich sehr, sehr spannend. Machen ja eigentlich viele Profisportler so oder vielleicht auch eher Sportler, die jetzt vielleicht nicht im Fußball oder sowas unterwegs sind, also die vielleicht dann irgendwann mal noch was arbeiten müssten, theoretisch, je nachdem, wo der Weg hinführt. Aber erzähl mal vielleicht ganz kurz, Lena, weil das finde ich echt spannend. Psychologie, wie kamst du darauf, beziehungsweise hast du das vielleicht schon länger im Sinn gehabt, mal sowas in die Richtung zu machen?
Ja, habe ich auf jeden Fall schon länger im Sinn gehabt. Ich habe mich irgendwie schon immer dafür interessiert, für den Menschen, wie das alles so funktioniert in unserem Kopf. Habe einfach schon früh gemerkt, dass ich relativ empathisch bin und Menschen einfach gern mit Menschen rede, ihnen zuhöre und so weiter. Und dann ist es, finde ich, sehr naheliegend gewesen. Und das hat sich dann halt immer mehr so herauskristallisiert, dass Psychologie echt sowas ist, was mich sehr interessiert. Nachher irgendwie mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, da habe ich halt echt Lust drauf. Also bis jetzt, ich halte mir noch ganz offen, in welchem Bereich ich dann genau gehen möchte, aber bis jetzt finde ich Sportpsychologie für mich jetzt noch nicht so interessant, aber mal sehen, wo es hingeht. Aktuell ist eher so, Kinder-Jugendpsychologie das, was mich interessiert.
Das ist super interessant, dass du sagst mit der Sportpsychologie, weil hier war nämlich letztens oder in der letzten Staffel war hier mit Lorenz Regler ein Profi-Footballspieler aus München, die in der European League Football spielen und er hat das auch total spannend erzählt und zwar irgendwie, man darf sich ja nur gewisse Sachen titulieren oder sowas, er ist irgendwie auch Sportpsychologe, beziehungsweise Psychologe darf er, glaube ich, nicht sagen, also sowas wie Art Therapeut. Naja, wie auch immer, er betreut auf jeden Fall auch jede Menge an Sportlern und ist natürlich selber Profisportler. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil natürlich dann auch später, egal in welche Richtung du gehst. Du hast natürlich nicht nur die Empathie, die du sowieso vielleicht durch den Beruf oder generell hast, sondern du hast natürlich auch die Erfahrung. Das könnte natürlich ein sehr, sehr großer Mehrwert werden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Sportpsychologen, die selber nicht im Profisport tätig waren, boah, das ist echt schwierig, weil dann Dann erzählst du da, wie es dir geht in einer Drucksituation, in einer Wettkampfsituation und dann, ja,
Jemand sagt
der
so,
andere kann das ja
ich
gar nicht
habe da was gelesen.
nachempfinden. Genau, das ist ja, du kannst ja dann dem Sportpsychologen auch gar nicht ja, das abgewinnen und das glauben, was du vielleicht eigentlich solltest. Also von daher glaube auch, dass es schon ein wichtiger Teil, der auf jeden Fall da sein müsste.
Jetzt wichtige Frage. Habt ihr bei euch beim BVB, bei den Handballern, auch die Möglichkeit, mit einem Sportpsychologen zu sprechen?
Ja, hätten wir. Macht allerdings im Moment, soweit ich weiß, keiner. Vielleicht ein, zwei. Ich weiß über die Nationalmannschaft, da ist das auf jeden Fall so. Da ist es, glaube ich, auch Pflicht. Also da hat man quasi einfach Termine, wo man einfach mal dann hin muss, auf dem Lehrgang. Aber jetzt bei Dortmund, aktuell nicht. Aber zum Beispiel, ich war auf dem Sportinternat in Dortmund in meiner Jugend. Und ja, da habe ich auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet. Ja, ist halt mega hilfreich, auf jeden Fall.
Cool. Also würdest du auch sagen, also interessiert dich quasi, wenn du in deine im Mannschaftsgefüge vielleicht so mal ein bisschen reinhorchst, sind da schon vielleicht auch Spielerinnen dabei, wo du merkst, so die, da muss man auf jeden Fall sich mal auch austauschen oder es lohnt sich, so drüber zu sprechen, weil jeder Spieler, jede Spielerin ist ja auch anders, ne? Manche brauchen den Talk, manche brauchen die Ruhe. Hast du da vielleicht schon eigene Tendenzen entwickelt, dass du sagst, du erkennst da was oder bist du noch zu früh im Studium oder vielleicht auch zu früh in deinem Stadium?
Boah, ich finde grundsätzlich sollte das einfach jeder in Anspruch nehmen oder mal genommen haben, da sich mal mit auseinandergesetzt haben und einfach mal so die Grundzüge, weil es gibt ja Sachen, Probleme im Sport, jetzt im Handball, die jeden betreffen oder im Sport generell. Also wie gehe ich mit einem Rückschlag um direkt im Spiel zum Beispiel, wenn ich einen Ball verwerfe oder auch drei Bälle hintereinander verwerfe, wie gehe ich damit um? Und ich finde, das ist nichts, ja, was nur ein paar Leute betrifft. Ich glaube, das Problem, warum halt viele vielleicht nicht gehen, ist, weil sie denken, was soll mir das denn bringen, wenn mir da jemand sagt, ja, musst du dreimal irgendwie hier gegen die linke Wange tippen und dann fühlst du dich besser oder so. Aber ja, es gibt natürlich Kandidaten, wo man sagen würde, ja, es macht vielleicht mehr Sinn, dass du mal mit jemandem sprichst, weil du vielleicht einfach verkopfter bist, weil du mehr Probleme damit hast, einfach Sachen abzuhaken, weil du selbstkritischer bist. Das ist ja, es gibt Leute, die sagen, ich bin der Geilste, so, wenn ich halt drei verwerfe, na und, dann treffe ich halt den vierten und den fünften. Gibt halt Leute, die dann eher an sich zweifeln. Das ist natürlich so.
Ich muss da immer schmunzeln, weil ich habe in meinem Sportstudium war auch Sportpsychologie jetzt halt ein Teil davon. Heißt also, ich habe da vielleicht Fragmente natürlich von diesem Themenbereich mitgenommen. Aber eine Sache ist mir, die werde ich auch nie vergessen. Das war so interessant einfach. Und zwar hast du bestimmt auch schon gehört, der Unterschied zwischen lageorientierten Sportlern und situationsorientierten Sportlern. Also es gibt Leute, die eher so die Lage insgesamt einordnen können und den Überblick haben. Und es gibt Leute, die individuell eben sehr, sehr stark sind. Und ich denke mal, die individuellen Spieler, vielleicht sowas wie jetzt im Fußball, vielleicht ein Mittelstürmer oder vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Mittelmann, Mittelfrau im Handball, vielleicht auch linksaußen, so wie du es bist, muss man, glaube ich, manchmal schon auch, ich weiß nicht, sich vielleicht wirklich selbst geil fühlen. Und da ist es auch scheißegal, ob du drei verwirfst, weil dann machst du den vierten und dann ist wieder alles im Lot. Finde ich eine total spannende Ansichtssache, dass die Leute so verschieden sind vom Kopf her. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das für viele natürlich ein Hindernis auch sein kann. Verwerfe ich jetzt zwei oder drei, kommt der Trainer mir zuvor und wechselt mich aus oder spiele ich jetzt weiter und mache den nächsten? Das sind natürlich wichtige Sachen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt natürlich, es ist auch immer noch mal ein Unterschied. Wie geht's dir innen drin? Was denkst du? Und wie wirkst du nach außen? Natürlich kann das im Spiel sein, dass du nach dem dritten denkst, boah, fuck, ey, es klappt einfach nichts. Aber du musst halt natürlich trotzdem nach außen präsentieren. Ja, Leute, alles gut. Also ich bin, ne, da mache ich halt den vierten rein, auch wenn du es eigentlich nach innen drin halt nicht denkst. Das ist, ja.
Wie wichtig, ich komme gerade von einem zum anderen, du merkst es schon, aber wir sind wahrscheinlich auch schon deeper drin, als ich es vielleicht sogar schon geplant hatte, aber es ist einfach spannend momentan. Wie wichtig siehst du es als zum Beispiel du bist jetzt links außen, ne? Du spielst ja auch tatsächlich links außen. Und wie wir ja alle wissen, beziehungsweise die, die im Handball ein bisschen aktiv sind, wissen, es gibt zwei ganz besondere Exemplare in einer Handballmannschaft. Das ist einmal die, die im Tor stehen, weil die haben eh nicht mehr alle Latten am Zaun, wenn ich das so sagen darf.
Ja,
und
oft.
Die, die außen spielen. So, und ich habe das ja auch gemacht mit dem Außen und so weiter. Deswegen, also, es ist schon ein bisschen special. So, und jetzt kommt meine Frage. Wenn du jetzt drei verwirfst, wie ist es wahrscheinlich, dass man auch mal selber sagen würde, weißt du was, ist nicht so mein Tag, ich gehe freiwillig raus. Würdest du das machen?
Nee. Also, um es einfach mal zu sagen, nee, es kommt natürlich auch, es kommt auch auf das Spiel drauf an. Also wenn ich wirklich merke, so oh, irgendwie, es klappt einfach gar nichts und es ist mega, mega eng das Spiel. Und meine Positionspartnerin hat vielleicht schon vorher gespielt und hat irgendwie 5-mal getroffen. Dann natürlich, dann sollte man auch, ich sag mal so, das Mannschaftswohl, ne, das Team steht immer oben und der Sieg steht immer oben. Da muss man dann halt sagen, okay, Trainer vielleicht wechseln. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch Job des Trainers eigentlich, zu sagen, boah, Lena, heute klappt es irgendwie nicht, setz dich bitte auf die Bank. Aber um es so ganz, einfach mal ganz ehrlich zu beantworten, nee, ich bin jetzt nicht der Typ, der mich selber auswechseln würde. Ich bin dann eher, dass ich mich dann versuche zu fordern und zu sagen, ey, komm, dann jetzt halt der Vierte, der muss jetzt halt rein.
Ja, ich glaube, so sollte auch der Mindset wahrscheinlich von allen Spielern sein. Aber ich erinnere mich sehr gerne zurück an eine Phase auch in meiner sportlichen Karriere. Also war jetzt keine Karriere, aber war ich mal in einem Gespann quasi auch mit jemandem auf der Linksaußenposition. Das war super cool. Das war so, hey, wie fühlst du dich heute? Wie fühlt sich der andere? Keine Ahnung, deswegen, wer fängt da an und so weiter. Das war, also, das finde ich richtig gut. Das sieht man ja aber manchmal auch bei Torhütern, die dann sagen, hey, wer ist heute, wer fühlt sich einfach besser? Wer hat irgendwie so diesen Vibe? Und das ist auch eine Dynamik, finde ich, die beim Handball total toll ist. Ich weiß nicht, ob das in anderen, ich kenne mich jetzt nicht in allen Sportarten dann so gut aus, aber die Dynamik ist super, dass man sehr über die Sachen dann doch sprechen kann und vielleicht auch mal einfach zusammen, einen Plan schmieden. Also die Dynamik finde ich schon gut. Hast du vielleicht auch bei dir schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, wo du sagst, so hey, teamdynamikmäßig, das war eine Zeit oder ein Jahr, wo es extremst gut war?
In der Jugendzeit vom BVB, also ich war quasi meine Jugendzeit ab 2016 bei Dortmund bis 2020, habe da B- und A-Jugend-Bundesliga gespielt und wir waren mit allen Mädels gleichzeitig auf dem Sportinternat in Dortmund, in der Schule, also in der Stufe zusammen, in der Klasse und halt auch in der Mannschaft zusammen und wir haben uns wirklich 24/7 gesehen.
Ja.
Wir waren beste Freunde. Ich habe die Mädels mehr gesehen, als ich mich alleine gesehen habe. Das war ja wirklich so.
Ja.
Und wir haben zu der Zeit einfach extrem viele Erfolge gefeiert. Also wir sind B-Jugend-Deutscher Meister geworden, A-Jugend-Deutscher Meister. Wir waren mit der Schule in Katar zur Weltmeisterschaft. Wir haben auch Jugendnationalmannschaft gespielt und sind da Europameister geworden. Also es waren schon extrem viele Sachen. Und das war echt, das war halt wirklich mehr Familie als Team. Also das ist, ich glaube, das schafft man auch so nicht nochmal herzustellen. Das war schon richtig einzigartig. Und mit den meisten Mädels bin ich auch jetzt noch sehr gut befreundet. Und viele davon sind auch noch beim Handball. Also das war wirklich außergewöhnlich.
Wenn man jetzt davon sich vorstellt, man hat da so eine Zeit miteinander verbracht, wo man so eng miteinander und so viel Zeit auch insgesamt miteinander in der Schule und so weiter auch außerhalb verbracht hat, wie oder siehst du es auch so oder ähnlich wie wichtig wie ich, dass man quasi je besser so die Stimmung in der, also das ist sowieso klar, je besser die Stimmung in der Mannschaft ist, desto besser wirst du spielen, aber je mehr man quasi vielleicht auch mehr Zeit verbringt und dieses, du kennst es ja, Trainer machen ja dann oftmals irgendwelche Aktivitäten, dass man sich halt besser kennenlernt und da mehr Zeit verbringt. So, das klingt für mich aber manchmal so ein bisschen immer so, manchmal erzwungen, weiß ich nicht genau, ob das, und ich finde es fast besser, wenn quasi der Weg durch dieses schlaue Zusammenstellen der Mannschaft vielleicht auch an sich so dazu führt, dass die Leute mehr mit sich insgesamt auch unternehmen.
Ja.
Also so ein starkes Mannschaftsgefüge, weil ich habe das schon gesehen und zwar und du vielleicht auch und das möchte ich jetzt so ein bisschen bei dir triggern, diesen Punkt, dass du mal gegen eine Mannschaft gespielt hast, die sowohl auf dem Blatt Papier als auch vielleicht, keine Ahnung, von der Optik oder wie auch immer, es sah alles danach aus, als wäre diese Mannschaft schlechter als ihr. Und die haben gegen euch gewonnen.
Ja. Ja, also ist mir auf jeden Fall schon passiert oder uns passiert. Das ist ja oft dieses Thema, wenn man eigentlich besser ist und und das weiß, dass die Mannschaft besser ist und man an diesem Tag deswegen einfach nicht quasi diesen 100% irgendwie bekommt, sondern vielleicht wirklich nur bei, keine Ahnung, 90% spielt. Und die anderen aber einfach geil auf dieses Spiel sind, dann ziehen die dich halt ab. Also ich weiß noch mit Zwickau, da hatten wir eigentlich auch, wir hatten wirklich cooles Teamgefüge sind dann von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen und haben dann in der ersten Liga haben wir Pokal gespielt gegen Rödertal und die waren dritte Liga und die haben uns abgezogen. Wir haben zu Hause mit, keine Ahnung, 10 Toren eine Klatsche bekommen, weil die halt einfach, die haben es halt einfach geliebt, Handball zu spielen. Die waren ein super Team, ja, und dann hast du einfach keine Schnitte. Also da ist auf jeden Fall. Also dieses Teamgefüge und Teamchemie ist extrem wichtig, extrem wichtig.
Ja, also ich habe auch schon Spiele erlebt, in dem es Teamgefüge, aber auch in dem ein gewisses Momentum in dem Spiel einfach auch manchmal existiert und das dann auch ausgenutzt wird. Also ich denke, dass und jetzt kommen wir wieder vielleicht zum springenden Punkt, dass die psychologischen Faktoren in einem Spiel oder die psychischen Faktoren auch, dass die so ausschlaggebend sind, dass wahrscheinlich manchmal die physischen Faktoren gar nicht mehr so eine krasse Rolle spielen.
Absolut. Mir ist das gerade auch noch genau in den Sinn gekommen. Es ist halt auch so, wenn du dich nicht 100% wohl in dem Team fühlst oder irgendwie das Gefühl hast, irgendwie sind hier Spannungen. Ein paar Spannungen sind durchaus in Ordnung. So, vielleicht, es sollte vielleicht nicht 100% harmonisch sein, weil dann ist jeder in seiner Komfortzone und du hast halt nicht mehr diesen Kitzel. Aber wenn halt zu viele Spannungen da sind, dann kannst du ja nicht ganz befreit Handball spielen, weil du vielleicht denkst, oh, irgendwie, weiß auch nicht, gönnt mir meine Teamkollegin das wirklich? Und wenn du es halt nicht von Herzen, wenn nicht alle von Herzen an dem gleichen Strang ziehen und wirklich dieses Wir und das Team ganz oben steht, dann sind halt, denke ich, die Einzelleistungen auf jeden Fall schlechter. Als wenn du wirklich einfach sagst, boah, mein Team ist das Geilste, ich liebe es, mit euch Handball zu spielen, dann spielst du befreit und dann kannst du auch dein 100% abrufen. Und wenn jeder sein 100% abruft, dann ist top.
Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Wir spielen sich gerade so, während du erzählst, so Filme ab von diesen Partien, die ja auch wahrscheinlich die ja genauso irgendwo im Hinterkopf bleiben oder vielleicht irgendwo in deinem tiefen Inneren, wie wahrscheinlich auch Erfolge. Und irgendwie, ich habe so dieses, gerade so dieses Bild vor Augen, wenn irgendwie dann Spieler auf einmal größer aussehen, breiter, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall besser, ich weiß nicht, ne? Also es ist so verrückt, was die Psyche mit einem anstellt. Und vielleicht ist ja jetzt auch der ein oder andere Sportler dabei, der in dem Fall, wir haben uns jetzt über dieses Thema Psychologie im Sport unterhalten und wie viel da eigentlich noch an Potenzial vielleicht auch schlummert. Vielleicht seid ihr selber im Profisport unterwegs oder im ambitionierten Amateursport oder wo auch immer. Sucht euch mal jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Diese Sachen sind alles Themen, die aufgearbeitet werden müssen eigentlich, weil die wirklich einen Impact haben auf eure Leistung. Also ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen und da sind wir uns eigentlich einig gewesen, dass die beiden Positionen, die jetzt gerade vielleicht auch im Handball total wichtig sind, ist Psychologe, Athletiktrainer, der nochmal mehr quasi mit den Leuten auch arbeiten kann, jetzt vielleicht als der hauptamtliche Trainer oder so, weil da ist wirklich so viel Potenzial noch begraben, das ist crazy.
Ja, das stimmt. Voll. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiges Thema.
Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema mit Psychologie sind und Einfluss und so, ist mir auch noch was gekommen und zwar das Thema Körpersprache. Ich sehe das nämlich auch oftmals, vielleicht auch bei meinen Spielern, Vielleicht hört auch jemand zu. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber naja. Und zwar Körpersprache ist sowas, ich weiß, jeder ist unterschiedlich und jeder Mensch ist unterschiedlich und manche sind so völlig vielleicht auch abgeholt, aber sehen halt so aus. Ich weiß. Aber es ist einfach auch die Pflicht, finde ich, eines Profisportlers, Mann, Frau, völlig egal, eine gewisse Körpersprache an den Tag zu legen, weil es halt einfach auch nicht nur dem anderen oder den Gegenspielern etwas signalisiert, sondern auch deinem Trainer und deiner Mannschaft so. Lena, was bist du? Bist du der Typ, ich bin ganz cool, lässig, ich bin auf Anschlag immer gebürstet oder wie?
Ich bin Team Körpersprache, Schreien, vielleicht nicht. Also wir haben noch ein, zwei in unserem Team, die nochmal die richtig Gas geben können. Mhm. Aber nee, also ich brauche das für mich selber, für mein Spiel und irgendwie mein Ego auch im Spiel. Also dass ich einfach da irgendwie 100% reingebe, weil dann komme ich irgendwie in diesen Spielmodus, in dieses boah, geil, in dem ich so richtig genießen kann. Aber ich muss dazu sagen, dass ich mir das was heißt angeeignet habe, aber das war nicht immer so. Also ich kann mich erinnern, dass ich so in der Jugendzeit manchmal auch in mich gekehrter war im Spiel, aber ich glaube, das hängt auch wieder mit diesem, was wir jetzt vorhin schon hatten, mit der Sportpsychologie zusammen, dass ich da halt eben noch unsicherer über mein Spiel war und wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, dann ist der Kopf am Rattern gewesen und das ist jetzt halt deutlich weniger und deswegen, ich bin eher Team Hände hoch und Fäuste hoch.
Ja, cool. Also ich erinnere mich auch, wir hatten gerade letztens auch bei uns in der Mannschaft diese Diskussion, nämlich über was braucht man, um zum Beispiel auch ordentlich in ein Spiel zu finden. Und zwar das Spiel geht los, ne? Das ist der Anpfiff. Und es gibt dann manchmal, manche Leute starten super gut rein, manche Leute fällt es schwer, in das Spiel reinzufinden sofort. Und da haben wir uns nämlich auch drüber unterhalten, was wir machen müssen oder was wir noch liefern müssen, um das, dass man sich sofort eben abgeholt fühlt und sofort, wenn die Uhr quasi anfängt zu laufen, dass man da auch dabei ist. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, hey, ich brauche dieses Musik und laut und hier und sich aufpushen. Und ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die vielleicht genau das Gegenteil brauchen. Mhm. Und ich denke auch, man verändert sich über die Zeit, indem man vielleicht selber Sportler ist, weil man sich menschlich auch verändert, verändert man sich vielleicht auch, was man braucht. Und da finde ich es auch ganz wichtig, einfach zu sagen, hey, ich brauche dieses Aufgepeitsche, vielleicht muss ich mich rumstumpen mit anderen Leuten und rumschubsen. Vielleicht braucht man aber auch einfach in der Ecke, das habe ich auch schon gesehen, bei Sportlern, eher bei Individualsportlern, weil die sind ja meistens dann ein bisschen verkopfter, wie du es vorhin gesagt hast. Vielleicht musst du dich aber auch einfach in die Toilette setzen, ohne irgendjemanden und einfach warten, bis es losgeht. Ich weiß es nicht. Ne?
Ja. Aber das ist ja auch wieder, da sind wir ja wieder bei der Teamchemie und der Zusammensetzung, weil du kannst halt in einem Team auch nicht 16 Sportlerinnen haben, die halt alle rumschreien, das naja. Geht nicht, dann wird es zu emotional geladen. Du brauchst auch welche, die ein bisschen Ruhe reinbringen. So, das ist ja immer was du in jeder Teamsportart hast, dass du irgendwie dieses Gefälle und diese Variation von verschiedenen Typen brauchst, weil egal von welchem Typ, zu viel ist zu viel.
Lass uns kurz sportlich bleiben. Mich interessiert es extrem. Ich habe ja auch ein bisschen über dich auch recherchiert und so. Du warst ja, wie gesagt, lange bei Dortmund, dann mal wechselt jetzt wieder zurück. Ist ja so ein bisschen Homecoming wahrscheinlich auch gewesen. Und ich glaube, in der Nationalmannschaft, wenn ich es richtig gesehen habe, warst du auch schon dabei. In der Jugend, in der A-Nationalmannschaft warst du, glaube ich, auch schon nominiert. Bin ich da jetzt soweit korrekt informiert?
Genau, ja. Also die Jugendnationalmannschaft habe ich eigentlich komplett durchlaufen. Und jetzt immer wieder zu Lehrgängen der A-Nationalmannschaft, da aber eher im erweiterten Kader.
Okay. Wie ist da so, also ich habe gerade heute einen Post gemacht über Ziele, persönliche Ziele und so weiter. Ist auch so eine psychologische Sache. Früher war ich immer derjenige, der gesagt hat, ja, das ist alles Bullshit. Jetzt bin ich derjenige, der Journal führt und sich seine Ziele aufschreibt. Wie sind deine Ziele, Lena?
Meinst du jetzt individuell einfach?
Sportlich gesehen, individuell für dich erstmal, das würde mich interessieren.
Also ein Riesenziel ist auf jeden Fall Champions League zu spielen. Natürlich ja, am Ende die Champions League zu gewinnen, aber nein, erstmal Champions League zu spielen, das ist ein großer Traum. Und ansonsten natürlich Nationalmannschaft zu spielen, den Schritt dahin zu schaffen. Im Verein würde ich gerne irgendwann deutscher Meister werden, aber ich glaube, dass wir schon ein gutes Team haben und Ja, in den letzten Jahren war halt ja Bietigheim, jetzt Ludwigsburg deutlich, deutlich voran. Aber ich finde, dass der Abstand immer kleiner wird und jetzt gibt es halt einen neuen Modus in der Bundesliga. Von daher da einfach mal schauen. Ja, das ist so.
Cool. Also wer jetzt noch nicht abgeholt ist und vielleicht Fan sucht, dass er Fan von jemandem wird. So, wir haben hier eine Spielerin, die wirklich super sympathisch ist, die ich euch absolut ans Herz legen kann. Also lasst auch mal ein Follow da. Wie gesagt, bei Lena wird auch nochmal, auch in die Shownotes natürlich mal ihr Instagram und sowas verlinkt. Also guckt da gerne mal vorbei. Werbung Ende. Also das frage ich natürlich immer gerne mit den Zielen auch so ein bisschen, weil ich es spannend finde, einfach am Ende auch so ein bisschen zu sehen, wo geht die Reise hin. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, ja, also mit Bietigheim oder jetzt Ludwigsburg ist natürlich eine Mannschaft auch dabei gewesen, die ja irgendwie, ja, gefühlt weitaus nochmal weit überholt, die anderen Mannschaften nochmal überholt hatte. Und ich weiß nicht, woran liegt das jetzt? Ist das jetzt einfach auch vielleicht eine finanzielle Sache? Ist das auch, sind da andere Strukturen? Was würdest du sagen? Oder woran fehlt es vielleicht noch bei dem Rest, der Liga? Weil das Gefälle ja, glaube ich, relativ stark ist bei euch.
Ja, das Gefälle ist riesengroß. Also sieht man ja schon, in welchen Vereinen quasi die Spielerinnen Profiverträge haben und halt nicht mehr arbeiten müssen. Und in ganz vielen Vereinen hast du aber eben trotzdem 20 Stunden Arbeiten dazu. Und das ist natürlich dann einmal was ganz anderes. Also ich denke schon, dass die finanziellen Mittel da einfach die große Rolle spielen. Also gerade Bietigheim oder Ludwigsburg haben halt einfach sehr, sehr große finanzielle Mittel. Und natürlich, wenn du dann Top-Spielerinnen verpflichten kannst, dann sind natürlich auch die Ergebnisse eben da.
Ich habe das gemerkt bei Olympia jetzt zum Beispiel, wo ich auch viel vom Frauenhandball verfolgt hatte, dass natürlich auch viele der guten deutschen Spielerinnen dann auch im Ausland sind oder waren. Gut, mit Alina, wie heißt sie, Kreisels?
Reisels, ja.
Kreisels, genau, sorry.
Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, aber ich denke
Boah,
schon.
das würde Ärger geben jetzt. Aber ich habe jetzt
Ja.
gerade gesehen, die ist jetzt auch wieder zurückgewechselt zu euch, war ja, glaube ich, auch im Ausland beim Metz, richtig?
Ja, nee, die ist jetzt noch weiter gewechselt,
Ah, okay.
aber ja, ich hoffe, dass sie irgendwann wieder zurück nach Dortmund kommt. Also,
Okay, alles
Lena, wenn
klar.
du das hörst.
Okay, alles klar. Nochmal
Ja.
Shoutout. Aber das sind natürlich viele der, sagen wir mal, Top-Spielerinnen dann auch im Ausland irgendwo unterwegs, was natürlich für die Liga immer blöd ist, weil ja dann auch irgendwie so Qualität ein bisschen flöten geht. Aber was würdest du sagen, was wäre so das Traumszenario vielleicht jetzt für dich? Ich meine, klar, finanzielle Mittel mehr hätte jeder gerne. Aber was denkst du, woran eventuell es noch liegen könnte? So Stellschrauben, brauchen wir mehr Werbemaßnahmen, brauchen wir mehr, keine Ahnung, den Frauensport insgesamt nochmal oder den Frauenhandball? Was brauchen wir, um den attraktiver zu machen?
Ich glaube, ein großes Thema sind auf jeden Fall die Hallen. Wenn ich jetzt sehe, wir spielen immer noch eigentlich in einer Schulturnhalle, die ist zwar, wird dann zu unseren Spielen mit einem anderen Boden versehen und so weiter, ein bisschen in Schwarz-Gelb geschmückt, aber das ist halt trotzdem nicht Champions League würdig oder auch nicht erste Bundesliga würdig. Und wir müssen dann wenn wir European League spielen, dann müssen wir in eine andere Halle. Manchmal spielen wir dann in Hamm. Das ist einfach nicht so schön für die Fans. Das ist halt einfach ein großes Thema und da sind wir ja nicht der einzige Verein mit Dortmund. Ja, ansonsten Professionalisierung ist natürlich ist auch ein Riesenthema, dass die Spielerinnen halt einfach arbeiten müssen im Moment. Das ist halt, glaube ich, schon ein großes Problem. Ja, und ansonsten, ich glaube, der Frauenhandballsport gewinnt schon auf jeden Fall an Attraktivität und generell mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht jetzt auch durch den neuen Sender, dass alle Spiele auf Dein übertragen werden und eben auch mit den Männern und anderen Sportarten zusammen, dass einfach das alles in einem Pack quasi ist. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber es fehlt einfach noch viel.
Also ich sehe gerade in meinem Themenbereich hier, Mist, ich habe noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht mehr richtig abhaken können. Also ich denke mal fast, dass du nochmal kommen musst, Lena. Also mir macht sehr viel Spaß bisher mit dir zu quatschen. Denn es gibt natürlich auch noch eine Seite von dir, also Seite oder vielleicht ein Teil auch, der was Gesundheit betrifft und was auch die Ernährungsweise und wir werden auf jeden Fall jetzt nicht mehr die Zeit haben, das alle aufzurollen, aber wir schieben das einfach mal
Gerne.
einfach in Teil 2, wenn du auch möchtest.
Ja, sehr gerne. Das
Okay,
wäre cool.
weil eine Sache will ich nämlich, weil es ist einfach so sportlich geblieben. Ich glaube auch, wir haben uns beide einfach, ich glaube, das Thema war jetzt aber auch cool, einfach so alles mit zu beleuchten. Ich wollte dich noch auf jeden Fall eine Frage, das habe ich dich im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen gefragt. Und zwar, wir alle kennen das ja vielleicht, dass uns mal irgendwo ein Trainer irgendwo sehr, sehr geprägt hat, Trainerin, wie auch immer, oder auch irgendwelche Mitspieler oder wie auch immer. Fällt dir irgendwie jemanden ein, mit dem du mal zusammen gespielt hast oder der dich trainiert hat, wo du sagen würdest, krass, das war jemand, der wirklich nachhaltig bei mir im Gedächtnis geblieben ist?
Ich könnte jetzt eigentlich echt mehrere Trainer sagen, weil ich hatte nicht viele so durchschnittliche Trainer, die irgendwie so, ich sag mal, normal waren, sondern viele, die irgendwie irgendwas Prägnantes an sich hatten. Susanna Povasnikova, kennt mich eigentlich schon, seitdem ich, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahre alt war. Die hat damals bei Dortmund auch noch in der ersten Bundesliga gespielt. Also ich habe die quasi schon, ja, als ich so 5, 6 war und immer in der Halle war, schon in Wellinghofen eben angehimmelt. Und durch sie bin ich eigentlich auch zum Handball gekommen. Und irgendwie ist unser Weg die ganze Zeit zusammengeblieben. Also dann in der Jugend, wo ich dann nach Dortmund auch aufs Sportgymnasium gegangen bin, aufs Goethe-Gymnasium, da ist sie immer noch Lehrerin und gleichzeitig aber auch Trainerin. Also wir hatten dann halt Frühtraining. Da habe ich halt also Stunden um Stunden mit ihr in der Halle und im Kraftraum verbracht. Sie ist mit uns nach Katar dann geflogen zur Weltmeisterschaft der Schulen. Dann war sie auch unsere Jugendnationalmannschaftstrainerin beziehungsweise Co-Trainerin. Und jetzt ist sie immer noch in Dortmund. Das heißt, ich sehe sie trotzdem jede Woche, jeden Abend beim Training. Also das ist echt jemand, der mich extrem geprägt hat. Extrem. Ja.
Ich finde das immer so krass zu erfahren, weil wir alle hatten, oder wahrscheinlich auch die zuhören, die in einem Mannschaftssport vielleicht machen oder vielleicht auch einen anderen Sport, hatten bestimmt mal so einen Trainer oder Trainerin, die so einen Impact hatte. Und ich finde es fast noch krasser, wenn du irgendwann mal dann, wie ich, vielleicht auf der Seite des, wenn du selbst Trainer bist, die auch über die Verantwortung und auch über das, du bist ja über die Vorbildfunktion auch einfach bewusst zu werden. Und wir hatten es ja im Vorgespräch auch ein bisschen über diesen Vorfall, sag ich mal, bei Olympia, wo dann miteinander rumgeschrien worden ist und vielleicht auch Worte gesagt worden sind beim Feldhockey, die nicht gesagt hätten werden dürfen. Und ich finde einfach, das ist einfach die Vorbildrolle und das, was du darstellst, als du bist nun mal, hast eine andere Position, du bist der Trainer oder die Trainerin. Und als Spieler siehst du auf den Trainer immer, also nach oben, ohne das jetzt werten zu meinen, aber du guckst immer dahin. Und wenn derjenige zum Beispiel am Spielfeldrand sich behindert, wollte ich gerade sagen, bescheuert verhält, dann ist das nicht gut.
Ja, absolut. Vor allen Dingen in so prägenden Jahren irgendwie so in der Pubertät und dann mit 15, 16, 17, wenn es vielleicht auch darum, also wo sich ja dann auch die Wege scheiden zwischen, boah, ich höre jetzt auf, ich möchte halt lieber mit meinen Freunden auf Partys gehen oder nee, ich gehe jetzt wirklich den Schritt in den Leistungssport, dann ist natürlich so eine Trainerin, die dir da einfach super viel mitgibt und Susanna war eigentlich alles für mich und ich glaube auch für einige andere Mädels, die diesen ganzen Weg mit mir durchlaufen haben. Trainerin, Mutter, Erzieherin, Psychologin, keine Ahnung, alles. Alles. Ja, und das ist schon wichtig.
Das ist total wichtig. Also gerade so im Reifungsprozess. Letzte Frage. Ja. Trainerin oder Trainer am Seitenrand, die ausrastet, während irgendwas passiert, oder keep it calm and was wäre dir lieber? Welcher Typ Trainer, Trainerin?
Ich hatte beides und ich bin auf jeden Fall Team Keep Calm. Also
Calm and Connected.
Ja, auf jeden Fall, weil, also ich glaube, es gibt auch einfach Typen, die das brauchen, so dieses angeschrien werden, aber ich brauche das eigentlich nicht. Deswegen für mich auf jeden Fall Keep Calm.
Alles klar.
Es wird schon alles gut werden, das ist so mein Motto. Es wird schon.
Das ist gut. Gut, Hakuna Matata.
Ja, genau.
Also apropos Hakuna Matata, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen oder durch unseren Talk und habt euch vielleicht gerade irgendwo doch, wenn ihr euch abgelegt habt und es so nebenher genossen habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen, Lena. Wir könnten mit Sicherheit noch ein bisschen weiter quatschen, aber das verschieben wir auf die nächste Folge oder Teil 2. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht, auch mal jemanden Neues nochmal kennenzulernen und war ganz toll, dich da zu haben. Danke.
Danke auch, war echt cool.
Ja, Leute, auch vielen Dank an euch fürs Zuhören, wie immer, auch in der neuen Staffel. Ich habe eine Sache immer jetzt auf, die habe ich mir aufgeschrieben, dass ich die auch wirklich dieses Jahr bei jeder Folge sage. Und zwar geht mal bitte auf Spotify oder ihr seid ja wahrscheinlich gerade auf Spotify, wenn ihr die Folge hört. Und geht mal auf den Podcast, da sind nebendran so 3 Bobbles, da könnt ihr die Show bewerten und gebt uns bitte mal eine Bewertung, möglichst natürlich 5 Sterne, dass der Podcast einfach noch ein bisschen weitergeführt und auch mehr Leute nochmal erreicht. Das wäre für uns sehr, sehr wichtig, damit sich das Ganze hier einfach so ein bisschen noch auszahlt. Also das wollte ich nochmal kurz gesagt haben und gebt auch mal einen Daumen hoch oder schreibt uns mal auf Insta eine Nachricht, so wie ihr das sonst auch immer mal bei allen anderen Sachen macht, wenn Lena nochmal auf ein Part 2 kommen soll. Und wir schließen an dieser Stelle die Folge. Vielen Dank nochmal, Lena. Viele Grüße nach Dortmund und ciao.
Ciao.